Sprechen wir jetzt schon wieder über diesen Film, Martin?
Oh, haben wir das nicht schon alles, jeden Aspekt besprochen, der geht?
Naja, wir werden sehen. Hey!
Hey, Hallöchen!
Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir müssen nochmal über, und da machen wir jetzt gar keine große Umschiffung und so drumherum, wir müssen nochmal über Im Westen nichts Neues sprechen.
Es gibt nämlich doch etwas Neues im Westen.
Ja, es gibt doch was Neues, nämlich, wenn ihr diese Folge gleich am Veröffentlichungstag hört, dann seid ihr noch vor den Oscars, wie wir quasi auch. Wenn ihr sie nach dem 12. bzw. am 13. hört, März, dann wisst ihr schon, wie viele Oscars von den 9 Nominierungen sich dann tatsächlich in goldene Dudes umgewandelt haben. Von Im Westen nichts Neues, der deutsche Film, die deutsche Einreichung für die Oscars. Deswegen reden wir gleich nochmal drüber. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns noch kurz vorstellen.
Ja, ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas.
Und wir sind zwei Journalisten, die einen Filmpodcast haben, das Filmmagazin, da habt ihr eingeschaltet, deswegen hoffentlich. Mhm. Weil wir uns einmal in der Woche treffen, um über Filme und Filmkultur zu sprechen. Mal mit aktuellem Bezug, wie jetzt hier, auch wenn wir schon mal, wo im Westen nichts Neues rausgekommen ist, schon mal ja. mit über ihn gesprochen haben, da könnt ihr euch auch sehr gerne die Folge dazu anhören. Aber auch mal was ganz zeitlich unabhängig über Themen, gesellschaftliche Themen gerne sprechen. Da könnt ihr uns auch jederzeit bei Instagram, Twitter und Co. erreichen, auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es sowohl Kontaktmöglichkeiten als auch Kritikmöglichkeiten ja. natürlich, auch immer sehr gern gesehen, falls ihr das irgendwie anders seht oder ergänzend möchtet zu den verschiedenen Themen, weil wir sprechen ja manchmal doch sehr große Themen an, wie auch jetzt in dieser Folge, weil wir noch mal auf ein Thema zurückkommen möchten.
Ja, wir haben Im Westen nichts Neues und die Leute, die die Folge gehört haben, die wissen das, wir fanden den Film beide sehr, sehr, sehr gut, haben den auch entsprechend positiv rezensiert hier bei uns im Podcast, positiv besprochen. Und es gab aber an dem Film in der Zwischenzeit natürlich, er hat auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, er hat auch 7 BAFTAs gewonnen, BAFTA Awards, was jetzt für einen deutschen Film überhaupt nicht selbstverständlich ist, das hatten wir ja auch kurz erwähnt. Und er ist eben, wie gesagt, 9-mal für den Oscar nominiert worden, das ist auch nicht selbstverständlich, deswegen haben ihn aber auch ein paar mehr Leute noch gesehen und es gab auch ein bisschen Kritik, es gab Kritik von Historikerinnen, es gab auch Kritik von anderen Seiten, die gesagt haben, naja, vielleicht ist er gar nicht so gut.
Und was sind die Verkürzungen, die natürlich der Film ja. macht? Ja. Was sagt er eigentlich oder was für ein Geschichtsbild vermittelt er? Und da haben wir uns gesagt, der Mensch, dann gehen wir das Thema doch ja. nochmal an, weil hier steckt ja noch wirklich viel drin. Ja. Dadurch, dass wir mehr eine Lobeshymne auf den Film abgelassen haben, wollen wir auch ein bisschen durch die kritische Seite auf jeden Fall auch beleuchten.
Und das machen wir nicht alleine, weil wir die Falschen dafür wären, weil wir haben ja die Lobeshymne quasi schon gesungen, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der den Film ein bisschen differenzierter sieht, würde ich sagen. Und davon kann er uns gerne mal erzählen. Leute, die uns schon länger hören, die kennen ihn schon. Dr. Andreas Kötzing ist wieder bei uns. Historiker, Filmjournalist, der am Hannah-Arendt-Institut hier in Dresden arbeitet und den wir in der Bibliothek gerade erwischen, der sich in einen anderen Raum zurückgezogen hat, damit er niemanden stört und mit uns über Im Westen nichts Neues spricht. Hallo Andreas, schön, dass du wieder da bist.
Ja, grüß euch.
So, bevor wir jetzt über das große umfassende Thema, nämlich die deutschen Geschichtsfilme und ihre Berühmtheit in der Welt sprechen. Vielleicht erst nochmal Im Westen nichts Neues. Wir haben den Film ja schon besprochen, Martin und ich, und wir waren uns relativ einig, dass er sehr gut ist. Was danach allerdings noch aufkam, war viel Kritik von Historikern, Historikerinnen, dass der Film dann doch nicht ganz so gelungen sei. Kannst du vielleicht irgendwie zusammenfassen? Was ist denn die Kritik, die man an dem Film aus Historikerinnen-Sicht haben kann?
Also ich glaube, aus historischer Sicht sind andere Dinge an dem Film kritisiert worden als aus einer filmästhetischen Richtung, wo der Film ja zum Teil auch kritisiert worden ist. Also erstmal muss man festhalten, es gab tatsächlich sehr, sehr viele positive Stimmen. Also da merkt man auch, der Film hat irgendwie so eine gewisse Spaltung oder Polarisierung durchaus hervorgerufen. Unter den Historikerkollegen, das, was ich gelesen habe, das zielte vor allem in die Richtung, wie realistisch ist das Kriegsgeschehen dort eigentlich tatsächlich dargestellt in dem Film. Und da sind natürlich Historiker dann so gerne die Erbsenzähler, ne, die irgendwie genau drauf achten, stimmen die Panzer, die dort zu sehen sind, inwieweit ist es realistisch, wie die Schlachten dort in den Schlachtgräben gezeichnet werden. Na, dann bis hin zu den Genauigkeiten bei den Kostümen etc. Also da, oder ob tatsächlich irgendwie das gesamte Machtgefüge des Ersten Weltkrieges adäquat abgebildet wird in dem Film. Da kann man sehr viel dazu nachlesen und das ist sicherlich zum Teil Teil auch berechtigt aus einer rein geschichtswissenschaftlichen Perspektive. Allerdings bin ja selber Historiker von Haus aus, aber ich wäre nie, würde mich nicht zu der Fraktion der Historikerkollegen zählen, die dann sagen, also ein Film muss immer hundertprozentig adäquat alles ganz genau abbilden. Ein Film ist keine geschichtswissenschaftliche Untersuchung, sondern ein Film spielt in einem Unterhaltungskontext sich ab. Es ist ja auch kein Dokumentarfilm, über den wir reden, sondern ein fiktionaler Film. Und für mich ist immer die viel, viel spannende Frage nicht, ob ein Film die Geschichte 1:1 abbildet. Das kann er sowieso nicht. Das ist eine reine Illusion. Das hat es nie gegeben, wird es nie geben. Das liegt in im Medium an sich begründet, sondern wie stellt er sie denn tatsächlich dar? Und was ist das für ein Bild, das dort vermittelt wird? Und da gab es tatsächlich eine ganz interessante Debatte oder eine interessante Kritik an dem Film, zu der ich mich auch zählen würde. Auch ich war jetzt niemand, der Jubel und Hurra geschrien hat, als der Film bei Netflix zu sehen war, dann ins Kino gekommen ist. Vor allem, weil ich ein großes Problem mit der Ästhetisierung des Krieges habe. Auf der einen Seite, wie er in dem Film dargestellt wird, also dieses Pseudo-Realistische, würde ich es jetzt mal nehmen, was sozusagen uns als Zuschauer das Gefühl vermitteln soll, wir sind ganz unmittelbar und hautnah am Kriegsgeschehen beteiligt. Auch das ist immer eine Illusion. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir dort im Kinosessel sitzen und es rumst und knallt und wir sind sozusagen ganz eng und ganz nah am Kriegsgeschehen mit dran. Das kann ja unmittelbar sehr, sehr beeindruckend wirken. Ging mir auch so, als ich den Film gesehen habe. Wenn man dann 2-3 Schritte weg davon macht, dann merkt man eben, das ist auch eine Form von Ästhetisierung des Krieges, die dort stattfindet, die ihn immer auf eine gewisse Art und Weise konsumierbar macht für das Publikum. Und damit kann man schon Probleme haben, finde ich, auch wenn das eine sehr realistische Darstellung des Krieges ist. Und die Frage aufwerfen, warum macht man das eigentlich? Mit welcher Intention, die da dahinter steckt? Also wird hier ein Krieg sozusagen instrumentalisiert, um großes, bombastisches Unterhaltungskino zu machen. Und ein anderer Punkt, den finde ich noch fast bemerkenswerter im Vergleich zur Roman-Vorlage und auch zu der Verfilmung von Lewis Milestone, Klassiker der Filmgeschichte von 1931, macht Edward Berger in dem Film etwas, was ich auch sehr problematisch finde, nämlich er verdeutscht in Anführungszeichen diese Geschichte. Remarques Roman ist ein sehr universeller Roman über das Kriegsgeschehen, über eine Gruppe von jungen Leuten, die letztlich in einen aussichtslosen Krieg geführt wird, an der Front letzten Endes alle Mann sterben und es ist ein sinnloser Krieg und das ist das, was Remarque zeigen wollte, dass junge Leute voller Kriegsbegeisterung in so einen Krieg ziehen und dann eben am Ende es dort keine Helden gibt, sondern sie einfach sterben und dieser ganze Heroismus nichts wert ist. Aber, und das ist das Besondere an Remarques Roman, es war gar nicht primär ausschlaggebend, ob das nun deutsche Soldaten sind oder nicht, sondern das ist eine ziemlich universelle, eigentlich eine europäische Geschichte über den Ersten Weltkrieg gewesen. Wenn man Lewis Milestones Film sich anschaut, dann merkt man das auch ziemlich genau. Sehen wir dort deutsche Soldaten? Sehen wir französische Soldaten? Spielt das für uns eigentlich eine Rolle? Oder sehen wir einfach Jugendliche, mit denen wir uns identifizieren? Und Edward Berger macht ja etwas in seinem Film, wo ich sagen würde, der Film versucht so ein Stückchen schlauer zu sein, als der Roman oder die Dramaturgie zuzuspitzen, indem er sich einfach eine ganze Rahmenhandlung, eine zusätzliche Episode dazu nimmt und uns teilnehmen lässt an den Kriegsverhandlungen über einen Verhandlungsfrieden. Und zwar werden die aus deutscher Perspektive erzählt. Also während wir die Jugendlichen begleiten in den Krieg, erzählt der Film parallel in einer zweiten Handlung, die gibt es nicht im Roman, die gibt es nicht bei Lewis Milestone, wie Herr Herzberger, heißt er, glaube ich, gespielt von Daniel Brühl, in dem Film, den die Friedensverhandlungen aushandelt. Und dadurch wird aus einer universellen Geschichte über den Krieg eine ziemlich deutsche Geschichte, wenn man mal ehrlich ist. Und daraus wird sozusagen ein nationales Drama erfasst, weil es natürlich auch um die deutsche Niederlage am Ende geht, die sich dort abzeichnet. Das finden wir nicht bei Remarque und das finden wir auch nicht in den vorhergehenden Verfilmungen des Romans. Und das finde ich nicht ganz unproblematisch, wenngleich ich natürlich euch auch durchaus zustimmen würde, wenn wir über handwerkliche Gesichtspunkte reden an dem Film, dann ist da natürlich zu merken, dass Netflix da extrem viel Geld reingesteckt hat und Edward Berger natürlich auch ein Regisseur ist, der sein Handwerk versteht und der ziemlich genau auf der Klaviatur auch der Gefühle spielen kann und der weiß, was er dem Publikum, das sich solche Filme anschaut, auch bieten möchte und so, wodurch man dann natürlich auch verstehen kann, warum der Film so erfolgreich war im Ausland bei bisherigen Filmpreisen und jetzt eben tatsächlich auch mit 9 Oscar-Nominierungen, ich glaube, ne, 9
Ja,
Oscar-Nominierungen als
sehr viele.
bislang überhaupt erfolgreichster deutscher Film jemals
Ja,
bei den
ja.
Oscars dort ins Rennen geht.
Aber das zeigt ja vielleicht, man könnte zumindest so deuten, dass der Film trotzdem, obwohl er sich mehr auf die deutsche Seite fokussiert, erzählerisch zumindest, dass er trotzdem universellen Anspruch hat und trotzdem auch noch dieser universelle Aspekt, der im Roman vorkommt und auch in der ersten Verfilmung noch deutlicher ist, auch für diese Verfilmung noch gilt, weil diese die Soldaten, die man ja im Film verfolgt, die sind ja eigentlich, die könnten genauso auf französischer Seite ja auch existieren. Die sind ja jetzt nicht explizit so deutsch, oder? Also für mich hatten die jetzt schon auch eine gewisse Allgemeinheit in ihr, wie sie auf den Krieg reagieren, was sie vorher für Gedanken haben, wie dann im Krieg, was für Geschichten sie mitbringen, was in der Heimat passiert. Das ist ja war für mich sehr universell. Aber ich habe natürlich auch, bin selber Deutscher, dadurch natürlich ein anderes Verhältnis dazu, aber das finde ich,
Ja,
ja.
aber warum gibt es dann diese Rahmenhandlung in dem Film? Also wozu ist diese dramaturgische Zuspitzung notwendig gewesen? Die hat der Roman nicht gebraucht, hat auch Lewis Milestones Verfilmung nicht gebraucht. Und ich finde, das ist auch eine Form von Dramatisierung, die Edward Berger davor genommen hat, die seinen Film partiell schwächt. Weil das Besondere an dem Roman ist ja auch, dass wir immer ganz nah an diesen Protagonisten dranbleiben. Ne? Der Roman ist auch aus Ich-Perspektive erzählt. Lewis Milestone hat das auch versucht, in seinem Film sozusagen nachzuempfinden, indem eigentlich die ganze Filmhandlung immer dort bleibt und dadurch auch eine große Identifikation entsteht. Bei Edward Berger hatte ich das Problem, dass durch diese Rahmenhandlung das immer wieder aufgebrochen wird und ich dann einfach auch ein Stück weit von den Protagonisten weg war. Sie waren dann nicht mehr, sie waren mir ein Stück weit egal, weil ich diese große emotionale Bindung zu ihnen nicht aufgebaut habe. Ich könnte dir, also außer dem Paul Bäumer, ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wie die Namen eigentlich sind von seinen Freunden, mit denen er dort im Krieg ist. Und das finde ich sehr markant, bemerkenswert, dass dort eigentlich für mich irgendwie so eine persönliche Nähe nicht entstanden ist und der Film mich dann eher durch seine großen gemalten Schlachtgemälde versucht hat zu beeindrucken. Und da ist er ja auch groß. Die Kamera schwingt sich immer wieder auf zum großen Panorama. Ich habe gelesen von der Filmbewertungsstelle, die das Prädikat vergeben hat, da wurden diese Bilder als fast schön beschrieben. Das war mit ausschlaggebend für die Prädikatisierung dieses Films. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt nochmal schaut, da ist wirklich eine Ästhetisierung dabei, die so ein bisschen darauf abzielt, uns irgendwie die Schönheit im Krieg, in diesen gemalten Kriegsgemälden nahezubringen. Also ich denke an diese Szene, wie dieser eine tote Körper im Baum hängt und die Kamera fährt so nach hinten auf und du siehst ganz genau, das ist genau für diesen Blick ästhetisiert und da soll natürlich irgendwie so eine Kriegsnähe signalisiert werden, dem Zuschauer das Gefühl, wir sind so nah dran. Aber ganz ehrlich, wir sind es überhaupt nicht. Das ist Popcorn-Kino am Ende für die Leute, die im Kino sitzen. Ich habe jetzt gerade auf der Berlinale einen Film gesehen von Vitaly Mansky, einem russischstämmigen Dokumentarfilmregisseur, der inzwischen schon lange Jahre nicht mehr in Russland lebt. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Eastern Front. Und wer wirklich wissen will, wie das ist, wenn man einen Krieg filmt, der sollte sich Eastern Front von Vitaly Mansky angucken. Der hat eine Kamera an ein Team vergeben oder mit einem Team von medizinischen Ersthelfern ausgestattet. Die haben Handys sozusagen am Körper und wir lernen die kennen in einer ganz normalen Situation dort in der Ukraine, wie sie sind mit ihren Familien und es steht eben dran, dass sie wieder an die Front zurück müssen und die sind mit der Kamera dabei, wenn sie tatsächlich an der Front vor Ort Ersthilfe betreiben. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich saß da im Kino und ich habe auch mit mir gerungen, ob ich das eigentlich sehen will, ob man das in dieser Drastik halt zeigen muss, wie es tatsächlich ist. Aber da gibt es keinen Soundtrack im Hintergrund. Da macht keine Kamera irgendeine besondere Einstellung, damit es besonders schön ins Bild gerückt wird, sondern das ist wirklich echt. Das ist was ganz anderes als das, was Edward Berger macht. Das ist ein Kindergeburtstag, was Edward Berger macht gegen das, was tatsächlich vorne an der Front passiert.
Wo ich den, also ich kann den Vergleich verstehen, aber er ist auch ein bisschen unfair, weil natürlich ein Dokumentarfilm hat natürlich eine ganz andere Stärke und einen ganz anderen Anspruch nochmal dran. Und ich finde ja, also aus meiner persönlichen Sicht, ich finde es ja dann gerade interessant, weil natürlich ein Film ästhetisieren muss und irgendwie will er uns auch das normale Popcorn-Publikum für diese Geschichte interessieren, für diese Aussage, für diese, kann man diskutieren, ob es, wie sehr es Antikrieg ist, aber er möchte es auf jeden Fall ja eine Antikriegsbotschaft ja am Ende wirklich vermitteln. Und er, das finde ich ja dann gerade das Clevere, dass er uns dann quasi über diese Ästhetisierung uns dazu bringt, uns damit auseinanderzusetzen. Ist denn das wirklich, was wir dort sehen? Es sieht schön aus und da haben sich viele Millionen Gelder stecken da drin, viele Leute, die viel Ahnung haben, wie etwas aussehen muss, damit es fürs Kino gut aussieht. Aber ist das wirklich, was wir dort sehen? Wollen wir das? Mhm. Also ist das wirklich der Krieg, den finden wir wirklich den Krieg toll oder finden wir die Bilder toll? Ich finde, da findet schon eine Auseinandersetzung beim Zuschauer
statt. Nein, damit würde man ihm tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Unrecht tun. Er macht ja keine Werbung.
Genau, er macht ja keine Werbung.
Die Message ist schon natürlich schon eindeutig da, aber die Mittel, derer er sich bedient, die bleiben natürlich einfach die Mittel eines Hollywood-Films.
Aber kann man das
wird immer
vorwerfen?
Problematisch bleiben. Ja, kann man ihm das vorwerfen? Das weiß ich nicht. Das sind die Mechanismen, mit denen das Hollywood-Kino arbeitet. Ich würde die grundsätzliche Frage stellen, ob ein Hollywood-Film in der Lage ist, so etwas zu vermitteln, was die Macher dann gerne von sich behaupten im Nachhinein. Ne? Du hast auch recht, der Vergleich zum Dokumentarfilm ist unfair, der hinkt, aber ich habe ihn ja gebracht, weil eben ja dieser Film genau mit diesen Argumenten auch von den Machern öffentlich beworben wird und auch so natürlich vermarktet wird jetzt vor dem Hintergrund der Oscar-Entscheidung. Ich finde, man kann ihn mit anderen Filmen vergleichen, da ist man vielleicht ein bisschen fairer. Wenn man sagt, was können Kriegsfilme eigentlich wirklich leisten oder Antikriegsfilme wirklich leisten? Und ich finde das Genre ja immer dann besonders spannend, wenn über Menschen Schicksale erzählt wird und wir sehen, was passiert eigentlich mit Menschen in einer Kriegssituation. Ich brauche diese dramatischen pseudo-echten Bilder mit blutgespritzten Gesichtern und Schlamm und so weiter. Ich brauche sie gar nicht, um zu verstehen oder um aus der Publikumsperspektive nachempfinden zu können, was tatsächlich mit Menschen passiert, die im Krieg sind. Denke ich an Iwans Kindheit von Tarkowski zum Beispiel. Ein Film, der aus der Perspektive eines kleinen Jungen erzählt, der selber seine Eltern verloren hat und sozusagen sich als Jugendlicher schon oder als Kind vielmehr in dieses Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Aber der Film bricht diese Perspektive immer wieder auf, indem wir Iwan sehen, wie er sich zurückträumt in seine eigene Kindheit, in die friedliche Zeit. Und gleichzeitig dadurch wird dieses Kriegsgeschehen, das gar nicht diese Radikalität hat, wie wir sie bei Edward Berger sehen, wird dadurch noch viel dramatischer durch diese Gegenüberstellung, die der Film da drin hat. Und das sind für mich die eindringlicheren Erfahrungen, solche Filme, wenn ich im Umgang mit dem an das Kriegsgeschehen denke, als diese realistische Darstellung des Krieges. Also könnte andere Beispiele erwähnen, auch bei Stanley Kubrick ist der ganze Krieg eigentlich viel dramatischer oder viel eindringlicher in der Zeit, wo die Soldaten ausgebildet werden, bevor sie dann wirklich nach Vietnam kommen und ins Schlachtgetümmel geschickt werden. Und vielleicht liegt da die große Stärke eines erzählerischen Kinos nicht so sehr in der Drastik der Bilder, sondern in der Emotionalität einer Geschichte, die erzählt wird. Und die ist für mich bei Edward Bergers Film ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Was mich an dem Film so beeindruckt hat, war eigentlich gerade diese Banalität der Geschichte. Jetzt nicht im negativen Sinne, die Geschichte ist banal. Es passiert natürlich relativ wenig, sage ich mal. Es gibt viele große, lange Schlachten. Und das, was drumherum ist, ist auch relativ banal. Es geht um nicht viel. Es geht darum, dass dann mal irgendwie eine Gans geklaut wird, glaube ich. Es geht darum, dass der Kaczynski, der Freund von Paul Bäumer, oder der eine ältere Freund, seine quasi Vaterfigur, an die er sich dann klammert, dass der einen Brief von seiner Lieben bekommt. Und das ist aber alles so banal und das ist eigentlich so egal im Angesicht von diesem Krieg. Das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt, weil das sehe ich bei vielen von diesen Kriegsfilmen, die so eine Ästhetisierung versuchen, kippt das immer ganz schnell kriegt es so einen heroischen Ton irgendwie. Und das hat der Film zum Beispiel für mich gar nicht gehabt. Also, dass man dieses, und die Kameradschaft, und wir sind zusammen, und ach komm, wir stehen trotzdem gemeinsam. Und das fand ich gut, dass er das eben nicht hatte. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist ja dann doch mal ein Kriegsfilm, der vielleicht doch so ein kleines Anti davor verdient hat. So.
Ja, also der widersteht natürlich total der Versuchung, da jetzt irgendwelche Heldengeschichten daraus zu machen. Es ist jetzt kein Saving Private Ryan irgendwie von Steven Spielberg, der irgendwie da am Ende noch den großen Pathos braucht oder so, um das Recht zu fertigen, was er davor für eine Geschichte erzählt hat. Das hat der Film tatsächlich nicht. Vielleicht wäre er auch noch stärker gewesen, wenn es eben diese Rahmenhandlung in dem Film nicht gegeben hätte. Er ist ja auch mit 2,5 Stunden relativ lang geworden am Ende. Aber da müsste man mit Edward Berger mal selber drüber sprechen, warum es eigentlich oder wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, diese zusätzliche Geschichte da in den Roman
Wenn ich mich nicht täusche, dann hat er es auch mal erklärt, oder das wurde mal irgendwie erwähnt, das hat wirklich, um halt den Film etwas eine Pause zu geben und quasi von dieser Brutalität und dieser Radikalität der Kriegsdarstellung abzuweichen und sozusagen dann diese relativ enthemmten oder die relativ ruhigen Bilder im Zug zu zeigen, einfach Menschen sich unterhalten.
Ja, aber die gibt es ja tatsächlich. Lukas hat das ja gerade gesagt. Ne? Diese Momente hat der Film und diese Momente hat auch der Roman. Auch bei Lewis Milestone gibt es zwischendurch immer mal wieder Phasen, wo kein Kriegsgeschehen ist, wo sie die französischen Mädchen zum Beispiel kennenlernen. Das wird passiert bei Edward Berger ja relativ schnell in dem Film. Und er hat sich zum Beispiel auch dann dagegen entschieden, diese Ausbildung der jungen Leute zu zeigen. Die gibt es ja im Roman und auch in der Lewis Milestone-Verfilmung, wie die sozusagen geschliffen werden, erstmal und richtig eingestimmt werden auf den Krieg, wo auch sozusagen das gesellschaftliche Umfeld noch mal ein bisschen transparenter gemacht wird. Warum sind die eigentlich so begeistert für diesen Krieg? Warum ziehen die so voller Überzeugung dorthin? Das ist bei Edward Berger sehr stark eingekürzt und im Prinzip nur noch auf die Lehrerfigur hinuntergebrochen. Da hat er sich auch entschieden, auf der anderen Seite etwas wegzulassen, was für die eigentlich Handlung durchaus nicht unwichtig, keine unwichtige Episode ist.
Es gibt ein Interview mit dem MDR von Sönke Neitzel, Militärhistoriker, der dem Film so ein bisschen was du angesprochen hast, was ich gar nicht so groß vertiefen will, diese vorwirft, nicht authentisch genug zu sein, sag ich mal. Er ordnet das auch ein bisschen ein. Ich glaube auch, dass Filme eher, dass Plausibilität reicht für Filme. Aber er hat einen Satz gesagt, den fand ich ganz interessant. Also er sagte, dass der Film so ein kleines bisschen wirkt, jetzt auf die historischen Fakten gesehen und auf die militärischen Fakten vor allem gesehen, wie wenn jemand, der nicht gedient hat, eine Panzerschlacht vor beispielsweise. Meinte das vor allem auf die Ausstattung und so, ne, bezogen. Aber da habe ich dann drüber nachgedacht, ist das vielleicht wirklich etwas, was dem Film fehlt? Und zwar so eine Erfahrung, weil Remarque zum Beispiel hat ja tatsächlich seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Und das ist Otto Dix mit dem Kriegstriptychon zum Beispiel, hat ja auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet und ganz viel, was wir an Kunst kennen. Und das hat Edward Berger natürlich nachweislich nicht gemacht. So. Also ist das was man sagen kann, was vielleicht dem Film fehlt?
Es hätte den Film mit Sicherheit verändert. Also eine eigene individuelle Erfahrung prägt natürlich das eigene künstlerische Werk, glaube ich, schon nochmal auf eine sehr substanzielle Art und Weise. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, dass das eine zwingend notwendige Voraussetzung ist, weil dann kommen wir schnell an einen Punkt, wo von jetzt aktiven Filmemachern niemand mehr einen Film über den Zweiten Weltkrieg oder über die Zeit davor drehen könnte, weil es dann natürlich überhaupt keine Zeitzeugen mehr gibt für eine bestimmte zeitliche Epoche. Also wenn wir das zur Grundvoraussetzung machen würden, kämen wir in einen Punkt, wo es auch natürlich für Historiker schwierig würden. Da kann ja auch niemand mehr ein Buch über das 19. Jahrhundert oder über das Mittelalter schreiben, weil wir alle nicht dabei gewesen sind. Ja, also ich glaube, du hast recht, da ist eine veränderte Perspektive dabei. Ich glaube allerdings auch, dass diese veränderte Perspektive immer auf Seiten der Zuschauer existiert. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Der Film ist ja, der existiert ja nicht an sich, existiert physisch als Datei oder so, als DCP, wenn er im Kino gezeigt wird. Aber was der individuelle Zuschauer mit dem Film anfängt, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Wenn ein Militärhistoriker, der sich ganz intensiv mit militärischen Schlachten beschäftigt hat, sich so einen Film anschaut, sieht er da drin was ganz anderes als ein jugendlicher Zuschauer Mitte, Ende 20, der sich vielleicht zum ersten Mal überhaupt intensiver mit der Auseinandersetzung des Ersten Weltkrieges im Kino beschäftigt. Ne? Und jeder bringt auch seine eigenen individuellen Erfahrungen mit in die Sichtung so eines Films mit ein. Deswegen wird zum Beispiel auch jemand, der selber zum Beispiel Kriegserfahrungen gesammelt hat, so einen Film ganz, ganz anders sehen als jemand, der keine Kriegserfahrung gesammelt hat. Also ne, Stichpunkt, der richtige Film zur richtigen Zeit. Also bin mir ziemlich sicher, in der Ukraine wird, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen dort, in der Ukraine würde der Film mit Sicherheit momentan nicht als richtiger Film zur richtigen Zeit wahrgenommen werden, weil die Menschen dort ganz andere, viel dramatische, persönlichere Erfahrungen damit machen und keine Ästhetisierung im Sinne eines Hollywood-Films benötigen, der ihnen erklärt, wie der Film oder wie der Krieg sich gerade auswirkt.
Zumal man ja auch sagen muss, der Film ist ja, das hast du glaube ich am Anfang schon erwähnt, oder ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, der Film ist ja lange vor dieser Phase des Ukraine-Kriegs, die wir jetzt sehen, gedreht worden. Also im 21 sogar noch ist der Film ja schon abgedreht gewesen, glaube ich.
Ja.
Deswegen
ja,
es gab auch
natürlich.
Martin hatte mir gestern eine Rezension geschickt aus dem Guardian, der dem Film so ein bisschen vorwarf, die russische Seite zu
indirekt zu entschuldigen.
Ja, indirekt zu entschuldigen.
Weil man halt und quasi mit den Tätern, was auch schon eine komische Argumentation ist, aber so hat es halt der Artikel aufgemacht, dass man halt hier die Deutschen entschuldigt im Krieg oder man für eine Seite Empathie empfindet, die halt selber Krieg führt und ein Land überfällt und dass man jetzt im Angesicht des Ukraine-Krieges hier man indirekt halt die Russen entschuldigen könnte oder man dass hier das von russischer Seite sehr leicht vereinnahmen könnte, diesen Film.
Die Wahrnehmung des Kollegen vom Guardian mag dann unter Umständen eben daran liegen, dass die Leute hier sehr eindeutig durch die Rahmenhandlung auch als Deutsche definiert werden oder durch die Verbindung zumindest zwischen diesen deutschen Kriegsverhandlungen. Ja, das könnte unter Umständen eine Folge dessen sein, was ich vorhin beschrieben habe, dass es eben tatsächlich offenbar nicht von allen als so universelle Geschichte mehr wahrgenommen wird, wie das bei Remarque tatsächlich der Fall war. Also spannend, tatsächlich, ne, die Dreharbeiten haben lange vorher begonnen. Ich finde aber auch der ganze Erfolg und die Erfolgsgeschichte, die der Film genommen hat, sehr spannend, denn er hat ja auch die Entscheidung, als deutscher Kandidat für den Oscar nominiert zu werden, schon zu einem Zeitpunkt bekommen, als den Film noch niemand gesehen hat. Ja, es war noch vor der Premiere in Toronto, noch bevor es die ersten Presseverführungen gab, hat das zuständige Gremium in Deutschland, das ist ja ein kleiner Kreis von ausgewählten Fachexperten von German Films, die dort diese Entscheidung treffen, wo jeder Film einreichen kann, aber dann ist es am Ende ein Gremium, das das auswählt und da ist diese Entscheidung schon gefallen, im Westen nichts Neues ins Rennen zu schicken. Und das finde ich dann wiederum schon eine spannende Frage, warum man sich so frühzeitig für diesen Film entschieden hat und sich dort festgelegt hat, noch bevor er eigentlich sich überhaupt irgendwo bei irgendeinem Publikum oder bei irgendeinem Kritiker hat behaupten müssen. Also vielleicht wäre es schon ein paar Wochen später nach der Premiere in Toronto, nach den ersten Vorführungen dann auch in Deutschland, hätte es vielleicht eine andere Debatte darüber gegeben. Aber da war die Oscar-Nominierung oder zumindest die Oscar-Nominierung ja nicht, aber die Entscheidung, dass der Film für Deutschland dort ins Rennen gehen wird, war da eben schon ausgesprochen.
Habe ich vielleicht eine These dazu? Man könnte noch lange über den Film sprechen und analysieren. Das würde ich sagen, haben wir jetzt aber auch schon in Ansätzen getan. Aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Vielleicht ist der Film ja so früh schon auch, nicht nur wegen der Aktualität, eingereicht worden, sondern weil er bestimmte Dinge mitbringt, die für einen deutschen Film gute Voraussetzungen sind, um bei den Oscars wahrgenommen zu werden. Und da würde ich sagen, einfach mal Punkt 1, es ist ein Film, wo es um geschichtliche Begebenheiten geht, etwas aus der Geschichte, und er basiert auf einer Literaturvorlage. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Darüber wollten wir ja auch noch sprechen. Denn wenn man sich so erstmal die Oscar-Gewinner, das sind ja nur drei, aus Deutschland anguckt und auch die Nominierten, dann sieht man sehr, sehr viele Filme, die historische Begebenheiten beschreiben. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Da gibt es offenbar, hat sich etwas festgesetzt in der Wahrnehmung des deutschen Kinos im Ausland, was sich so ein bisschen auch irgendwie mit einer deutschen Form von Geschichtsaufarbeitung nach 1945 vielleicht erklären lässt. Also das Bedürfnis, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ist nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege und dann speziell auch nochmal der deutschen Teilung und einer neuen sozialistischen Diktatur im Osten des Landes natürlich in Deutschland stärker ausgeprägt als vielleicht in Frankreich oder bei britischen Filmemachern. Gibt es auch historische Stoffe, aber nicht in der Vielzahl, wie das im deutschen Kino seit mindestens 30, 40 Jahren boomt. Und wenn man sich das anschaut, wie das historische Kino in den letzten 10, 15 Jahren nochmal an Fahrt aufgenommen hat durch die ganzen DDR-Aufarbeitungsfilme, dann haben wir da einfach schon einen gewissen thematischen Schwerpunkt. Und das hat sich offenbar auch ein bisschen im Ausland so festgesetzt. Also du hast völlig recht, wenn man sich das anschaut, wie viele Geschichtsfilme tatsächlich immer wieder bei den Oscars ins Rennen geschickt werden, dann hat man manchmal das Gefühl, man hat überhaupt kein Vertrauen mehr in andere deutsche Filme, dass die im Ausland auch auf Interesse stoßen könnten, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise entweder den Zweiten Weltkrieg oder die deutsche Teilung oder jetzt, und wir eben gerade mal beim Ersten Weltkrieg, ist ja eher eine Ausnahme, haben wir sonst nicht so häufig gehabt, aber da zieht sich eine rote Linie durch, die ich auch auf eine gewisse Art und Weise sehr problematisch finde, weil das sind nun wirklich alles zum Teil Filme gewesen, bei denen man auch eine Form von Geschichtsdarstellung erkennen kann, die ich als sehr, sehr einseitig bezeichnen würde. Also sowas wie der Bader-Meinhof-Komplex war für den Oscar nominiert. Der Untergang, die letzten Tage von Hitler im Führerbunker war für den Oscar nominiert. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck, wirklich ein Film, mit dem ich ganz große Probleme hatte. Auch über das Leben der anderen könnte man lange reden und über das bestimmte Geschichtsbild, das dort festgeschrieben worden ist.
Der ja
Es
gewonnen
sind
hat
immer
sogar.
wieder der gewonnen hat,
Ja.
ja, weil er eine bestimmte Form von Geschichtsdarstellung auf eine sehr Hollywood-deske Art bedient hat und deswegen auch dort im Ausland so erfolgreich gewesen ist. Es sind aber interessanterweise vor allem immer wieder Filme, die mit dem Gestus erzählen, ich zeige euch, wie es wirklich war. Geschichte, wie sie sich wirklich ereignet hat. Authentische Darstellung von Geschichte im Film. Das kann man bei ganz, ganz vielen von diesen Filmen beobachten. Und das ist möglicherweise auch so was spezifisch Deutsches im Selbstverständnis der Filmemacher, dass Geschichte immer so dargestellt werden muss, als hätte sie irgendwie einen didaktischen Impuls, ne? So als müsste man damit irgendjemandem irgendwas erklären. Die Filme, meine, habe ich manchmal das Gefühl, die werden irgendwie schon von vornherein mit dem Gedanken gemacht, dass sie einen möglichst großen Einsatz auch im Schulpublikum danach irgendwie erreichen können, um irgendwie möglichst vielen Schülerinnen und Schülern zeigen zu können. So, jetzt haben wir gerade das Thema Nationalsozialismus im Film behandelt und jetzt gucken wir uns dazu mal noch einen Film an. Und danach ist dann der Kalte Krieg dran und Staatssicherheit in der DDR und als Bebilderung gucken wir uns jetzt mal dann das Leben der anderen. Oder bei der RAF, dann guckt man sich halt den Bader-Meinhof-Komplex an. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja keine künstlerische Eigenständigkeit, wenn man einfach nur für irgendetwas Bilder sucht oder Bilder findet und sie dann sozusagen nachinszeniert, um einfach nur irgendetwas zu bebildern. Mir ist das einfach immer dann ein Stück weit zu wenig, beziehungsweise es wirft sich dann bei mir dann automatisch auch als jemand, der sich eben so mit Erinnerungskultur beschäftigt und mit der Frage, warum Filme bestimmte Themen so darstellen, wie sie darstellen, wirft das für mich immer die Frage danach auf, warum werden diese Filme denn eigentlich so inszeniert, wie sie inszeniert werden? Welches Publikum hat man dabei im Hinterkopf und was sind das auch für Geschichtsbilder, die dann dabei ans Publikum transportiert werden? Bei den Oscars Geschichte, deutsche Geschichte sells. Das ist das Hauptthema, womit wir dort immer wieder punkten. Ganz wenige Ausnahmen fallen mir ein, wo tatsächlich mal Geschichtsfilme dann zu sehen waren, die nicht in die Kategorie passen, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe. Stonk war, glaube ich, auch für einen Oscar nominiert, Anfang der 90er Jahre, tatsächlich mal eine Geschichtskomödie, also wo nicht jemand behauptet, die wahre Geschichte der Hitler-Tagebücher, der gefälschten Hitler-Tagebücher zu erzählen, sondern dass er eher als Satire angelegt gewesen ist. Da weiß ich bis heute nicht, ob der Film in Hollywood eigentlich richtig verstanden wurde oder ob die wirklich gedacht haben, dass das alles irgendwie so total echt ist, wie das irgendwie in dem Film
Hängt vielleicht ein bisschen von der
dargestellt wird.
Synchro auch von der Synchronfassung ab, ne? Er
Also
lebt
oder
ja.
Untertitelfassung. Ich glaube, synchronisiert war bestimmt
War dann
nicht.
vielleicht
Ist ja
nicht okay.
ungewöhnlich in den USA, sondern
Ja.
wirklich Untertitel. Deswegen, ob die das dann geschafft haben, weil der Film setzt ja auch wirklich ein bisschen Hintergrundwissen voraus, wie der das halt auch
Genau.
angeht. Er wäre auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, zumindest in meiner Wahrnehmung ist der jetzt auch in den USA, hat er jetzt keinen Stand irgendwie in der Popkultur anders jetzt vielleicht als das Boot zum Beispiel.
Ja.
Das zum Beispiel auf jeden Fall ja auch, obwohl er jetzt auch, glaube ich, nie für einen Oscar nominiert war.
Ich glaube, der war
Damals
nicht
tatsächlich
nominiert.
nicht, aber
Glaube,
der
der
hat
war
ja
nicht
wirklich
nominiert.
auch ein gewisses Einspielergebnis auch geschafft und auch
Ja.
wirklich, das kennen heute Leute noch, auch wahrscheinlich, weil der Name so prägnant ist und das auch für eine deutsche, für einen amerikanischen Mund aussprechbar ist, dieser deutsche Name und dann irgendwie besonders
Ja.
klingt und dann auch diesen
Genau.
Authentizitätsanspruch so ein bisschen hat, so war es.
Genau. Und auch nicht ganz unproblematisch ist, wenn man ehrlich ist, mit der Perspektive der deutschen Soldaten dort im Boot, die dann natürlich auch so ein bisschen die Opfer des Krieges sind am Ende. Also für mich hatte das Boot auch, ich mochte den Film durchaus. Also der hatte was durch diese beklemmende Atmosphäre, aber unproblematisch. Der ist nicht so ganz angenehm gealtert irgendwie. Also ich fand den Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich relativ jung. Da war ich noch total angetan davon. Ich habe den dann im Abstand von mehreren Jahren wieder gesehen und mochte ihn dort dann deutlich weniger.
Der ist, glaube ich, so ein bisschen relativierend. Das, was dann Stonk wieder in einer bestimmten Generation zum Vorwurf macht, das ist, glaube ich, ganz, dafür steht das Boot am Ende so ein bisschen. Also Stonk haben wir an vielen Stellen schon empfohlen. Mir ist dann auch gestern Abend tatsächlich noch, ich habe überlegt, kenne ich denn noch einen Film, den ich so gut fand, der einen historischen Hintergrund hat und der nicht so ist? Und da ist mir tatsächlich Gundermann eingefallen von Andreas Dresen 2018, der
Der interessanterweise gar nicht ins Rennen geschickt
Nee,
wurde
gar nicht. Vielleicht
für
war er
den
dafür
Oscar.
zu nerdy ostig
Und
irgendwie.
zu ostdeutsch
Ja.
wahrscheinlich, ja.
Ja, ich glaube, Gundermann hätte man als Figur, wäre jetzt in den USA völlig unbekannt gewesen, aber ich wäre trotzdem neugierig gewesen, ob und wie der Film angenommen, worden wäre, weil ich glaube ja, um Gundermann zu verstehen oder um die Bedeutung dieses Films nachvollziehen zu können, muss man ihn als Musiker, als Liedermacher gar nicht unbedingt kennen. Also ich meine, das kann man ja immer argumentieren, ne? Muss die Figur irgendwie bekannt sein, ne? Also muss damit jemand was identifizieren. Andreas Dresen hat das total häufig gehört, also er hat ja über 10 Jahre gebraucht, um Gundermann finanziert zu bekommen, auch über mehrere Drehbuchfassungen hinweg. Und immer wieder hat man gesagt, ja, Gundermann, warum denn über Gundermann? Wer ist denn Gundermann? Soll man darüber einen Film machen? Dann hat er gesagt, ja, wer ist denn Toni Erdmann? So, warum soll man denn über Toni Erdmann einen Film machen? Das ist eine fiktive Figur, aber es ging doch um die Geschichte, die erzählt wird. Klar, und Gundermann hat ja auch mit dem Stasi-Bild vom das Leben der anderen gezielt versucht zu brechen, indem er einfach eine viel persönlichere, menschlichere Geschichte erzählt hat und die Frage aufgeworfen hat, wie geht jemand eigentlich mit seiner Schuld nach 1990 oder mit der eigenen Vergangenheit um? Schuld ist ein großes Wort, aber mit der Vergangenheit, die ihn irgendwie belastet und von der er nicht wieder loskommt. Das war ja bei Florian Henkel von Donnersmarck und das Leben der anderen war das ja ein ganz, ganz anderer Diskurs. Da ging es gar nicht um individuelle Geschichten, weil es so etwas wie das, was dort in dem Film erzählt wird, der geläuterte Stasi-Mann, der am Ende die eigenen bespitzelten Leute beschützt vor der Stasi, das ist ja ein Märchen. Das hat es nicht gegeben. Und das hat bei den Leuten, die tatsächlich Opfer der Stadtsicherheit gewesen sind, ja eher zu Verstörungen geführt, dass dort so eine Art, ja, geläuterte Gutmenschengeschichte von Florian Henkel von Donnersmarck erzählt worden ist. Aber an dem Film, finde ich, kann man wirklich ganz gut nachvollziehen oder buchstabieren, warum manches eben gut funktioniert in Hollywood und wo wir dann in Deutschland oder speziell bei den Leuten, die das selber erlebt haben, dann große Schwierigkeiten haben mit dem Film. Weil Florian Henkel von Donnersmarck hatte überhaupt keinen DDR-Bezug. Das war ihm, glaube ich, auch weitgehend egal. Er hat da zwar recherchiert, aber sich nicht da intensiver drin eingearbeitet. Der wollte einfach ein großes Drama inszenieren und hat die DDR-Geschichte einfach als Hintergrund genommen. Und als Drama hat das Leben der anderen eben so gut funktioniert, dass er auch in Hollywood und in Frankreich und in vielen anderen Ländern irgendwie sehr, sehr erfolgreich war und man gar nicht gemerkt hat, was das eigentlich für ein enges Geschichtsbild war, das dort gezeichnet worden ist. Also mit dem Thema habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv auch in wissenschaftlicher Hinsicht beschäftigt. Ich habe mal ein Buch herausgegeben über die Darstellung der Stadtsicherheit in Film und Fernsehen. Und nach 2006, nach dem großen Erfolg von Florian Henkel von Donnersmarcks Film, gab es de facto so gut wie keine Filme über die DDR-Vergangenheit mehr, in denen die Stadtsicherheit nicht vorkam. Es ist immer der gleiche Nexus, DDR geht nicht ohne Staatssicherheit im Film. Es gibt immer mindestens irgendwo eine Stasi-Figur. Und selbst die besseren Filme, selbst sowas wie Barbara von Christian Petzold, haben trotzdem den Stasi-Diskurs drin. Auch Gundermann, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aus Gundermann wäre kein Film geworden, nur über den Liedermacher Gundermann, wenn er nicht diese Stasi-Geschichte gehabt hätte, die der Film miterzählt. Also könnt ihr selber mal in euch gehen, ob euch ein größerer Film über die DDR-Vergangenheit in den letzten Jahren einfällt, in denen die Staatssicherheit nicht in irgendeiner Art und
Ballon ist ja
Weise
auch ganz
vorkommt.
intensiv, die Stadtsicherheit dargestellt wird. Der Michael Bulli-Herbig-Film sicherlich dann auch. Ja, auch alles ein Grund gewesen, dass dieser Erfolg, dass das dann so ist. Ganz, ganz spannend, ne, wie dann so ein Film auf einmal so bildkräftig, weil das natürlich auch, das funktioniert ja auch international total gut, so eine Geheimpolizei und dann natürlich noch so eine Läuterungsgeschichte, das kannst du auch einem amerikanischen Publikum super erzählen.
Ist natürlich aber ist nicht unproblematisch, ne? Also ich habe da, als wir das Buch gemacht haben, haben wir eine ganze Menge Veranstaltungen gemacht und ich habe immer wieder das gleiche Phänomen erlebt, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, es sind wichtige Filme, die Geschichten müssen erzählt werden und so. Das ist alles richtig. Natürlich gibt es eine große Berechtigung für die Opfergeschichten und es gibt ja auch an der Stadtsicherheit überhaupt nichts schön zu reden. Das war eine fürchterliche Geheimpolizei, die ganz vielen Menschen geschadet hat. Aber wenn du diese thematische Engführung im Film hast, bleibt natürlich das Problem, dass ganz viele andere Lebensgeschichten in der DDR nicht erzählt werden, weil sie nichts mit der Staatssicherheit zu tun haben, weil sie keine Fluchtgeschichten sind. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die gucken sich die Filme an und die sagen dann, ja, aber was hat das jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun, ne? Bin doch auch groß geworden dort in dem Land und die Geschichten werden halt dann eben nicht erzählt oder werden aus bestimmten Gründen lassen die sich nicht so gut vermarkten. Man bekommt dafür keine Förderung und deswegen tauchen sie dann auch in der Öffentlichkeit nicht auf. Das ändert sich jetzt gerade erst durch eine jüngere Generation von Filmemachern, was ich auch ganz interessant finde, weil ich glaube auch, dass sich unser Geschichtsbild oder die Art, wie Geschichte in Filmen erzählt wird, auch natürlich immer wandelt, je nachdem, welche generationellen Erfahrungen die jeweiligen Filmemacherinnen und Filmemacher selbst geprägt haben.
Ja, ich glaube, das war dann auch, ich habe das so erlebt, bei Gundermann war dann bei vielen Menschen, die eine DDR-Vergangenheit haben, mit denen ich darüber gesprochen habe, eine Art Erleichterung, auch wenn es natürlich ein Film ist, der auch die Stasi zum Thema hat und der auch hart damit umgeht, ne? Der beschönigt ja auch nicht, aber wo Leute dann kamen und gesagt haben, ja, das ist ein authentisches Bild in einer gewissen Art und ein differenzierteres Bild auch, als immer nur, natürlich hat man auch noch so ein bisschen eine Allergie auf so eine Westperspektive bei vielen Leuten im Osten, die sich auch mit Filmen auseinandersetzen, was ja auch von was kommt, auch vielleicht auch ein Stück weit von dieser Verkürzung, ne, wenn die DDR über, oder die DDR-Geschichte über Jahre nur aus Stasi und Flucht besteht und andere Lebensrealitäten ignoriert oder ja, dann nervt das natürlich Leute, die das erlebt haben.
Ja, klar, aus guten Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen ist es einfach eine thematische Engführung, die da stattfindet, die natürlich dann irgendwie auch Frustration hervorrufen kann, weil man das Gefühl hat, dass bestimmte Lebensleistungen dann oder bestimmte Lebenserfahrungen einfach nicht wahrgenommen werden oder als nicht erzählenswert erachtet werden. Wobei ich glaube, da muss man auch aufpassen, das ist kein alleiniges Problem der DDR-Geschichte oder der Darstellung von DDR-Geschichte im Film. Ich glaube eher, dass wir ein Problem in Deutschland generell mit Alltagsgeschichte oder mit Arbeitswelten im Film haben, weil das gilt ja auch für die westdeutsche Geschichte. Also die ist mindestens genauso klischeehaft dargestellt, wie das auch für die DDR-Geschichte in Teilen gilt. Auch da haben wir eine ganz starke Konjunktur von bestimmten historischen Themen, die immer wieder adressiert werden oder die immer wieder aufgerufen werden. Aber natürlich gibt es auch da eine ganze Menge Geschichten im privaten, alltäglichen Bereich, die in Deutschland nicht erzählt werden im Kino oder viel, viel weniger zumindest erzählt werden als in anderen Ländern. Es gibt bei uns kein Kino über Arbeitswelt zum Beispiel. Das interessiert deutsche Regisseurinnen und Regisseure einfach nicht mehr. Ganz anders als zum Beispiel früher bei der DEFA, wo Arbeitswelt eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Oder auch heute im britischen oder französischen Kino. Da gibt es viel, viel mehr die Tradition, sich auch mit sozialen Schichten zu befestigen, aus denen man nicht unbedingt immer kommen muss als Regisseur. Aber das passiert in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wir erzählen eigentlich immer nur Mittelstandsgeschichten und nicht mehr die sozialen Probleme, die es in vielen anderen Bereichen gibt, das sind dann eher so Ausnahmeleute wie Thomas Stuber zum Beispiel mit In den Gängen, ist einer der wenigen, der mir jetzt spontan von den jüngeren Leuten einfallen würde, die sich auch mal irgendwie mit Arbeitswelt beschäftigt haben, aber in der Breite taucht das bei uns nicht auf. Und das ist deswegen, ne, habe ich versucht, das für die DDR so ein bisschen zu differenzieren. Das ist auch die Frage, was wird denn bei uns eigentlich überhaupt an Stoffen gefördert, wenn wir über historische Vergangenheiten erzählen. Ich würde auch gerne mal einen spannenden Film über eine Liebesgeschichte schauen, der in der DDR spielt, wo es nicht automatisch nur um Flucht oder um politische Verfolgung oder so geht. Und umgekehrt könnte ich mir das auch genauso gut für die Bundesrepublik in den 50er Jahren vorstellen. Was gibt es da für spannende Themen, über die man erzählen könnte, ohne dass es immer gleich irgendwie die großen politischen Räder sind, die da gedreht werden müssen. Das fördert bei uns aber keiner.
Ja. Da ist dann auch wieder Netflix auch einer der wenigen Anbieter, die dann mit der Serie Dark ja dann genau sowas hatten, die dann halt auch mal wirklich eine Fantasy-Zeitreisegeschichte erzählt haben, die auch in den 50er Jahren
Genre-Kino
machen. Genre-Kino dann wirklich machen, wo dann das natürlich eine Rolle spielt, wie sieht die 50er Jahre Westdeutschland halt aus und dann halt auch in den 80ern spielt und dann auch in der Zeit in der Gegenwart. Aber dass man so mit dem Aufwand irgendwie dann sehr selten dann irgendwie woanders sieht und dass dann Netflix einer der wenigen Standorte ist, irgendwie, wo das mal passieren
kann. Ja, Netflix kann sich das natürlich auch leisten, bei bestimmten Dingen einfach mal Mut und Risiko mit zu beweisen, weil wenn dort von 10 Serien 8 nicht erfolgreich sind, stört das vielleicht am Ende des Tages erstmal nicht so viel, weil die leben von den 2, die dann wirklich erfolgreich sind. Und das ist letzten Endes auch der Grund, den wir schon seit längerer Zeit auch beobachten können. Warum geht denn Edward Berger mit dem Projekt zu Netflix? Warum gehen auch so viele andere Regisseure dahin? Warum entsteht sowas wie The Crown bei Netflix und eben nicht mehr im Fernsehen oder im Kino? Weil man den Leuten, so wie Christian Schwocho, der bei The Crown mitgedreht hat, weil man ihnen dort die künstlerische Freiheit lässt, Sachen auszuprobieren und so zu machen, wie sie wollen, ohne immer sofort darauf zu achten, ist das jetzt am Ende oder muss das jetzt zwingend am Ende immer das ganz große Geld wieder einspielen. Und ich glaube, da steckt auch ein großes Problem mit drin, wo ich auch mir gar nicht so sicher bin, wie der deutsche Film aus diesem Problem wieder herauskommen wird, weil diese Konkurrenzangebote, die da mittlerweile entstanden sind, die sind natürlich groß und stark. Und da kommt man nicht so einfach gegen an. Da muss man einfach tatsächlich irgendwie dicke Bretter bohren, um einerseits das künstlerische Potenzial zurückzugewinnen für die deutschen Kinofilme und andererseits eben auch den Mut zu haben, zu sagen, wir testen da jetzt mal was aus, was im Zweifelsfall dann vielleicht auch nicht funktioniert.
Ich glaube, es ist dann auch am Ende eine Plattformfrage, ne? Also, ich meine, hat man denn überhaupt, jetzt, wo das, es klingt ein bisschen fatalistisch, aber jetzt, wo das Kino nicht mehr die Rolle spielt, auch durch Corona und so, die es vielleicht vor 20 Jahren noch gespielt hat, hat man denn überhaupt noch eine Plattform, um so viele Leute zu erreichen? Klar erreicht das Kino noch Menschen, aber jetzt im Vergleich zu, wenn Netflix was groß rausbringt und groß bewirbt oder Disney Plus große Werbekampagnen fährt, dann hat man da eine ganz andere Macht schon mal alleine, weil man das Publikum hat. Und wenn man jetzt einfach versucht, selbst wenn es ein geförderter Film ist, der jetzt nicht unbedingt im öffentlich-rechtlichen Kontext dann eine Rolle spielt, wo soll man dahin? Wenn man dann im Kino war, kann man dann hoffen, dass er eingekauft wird, aber diese Plattformen werden natürlich keinen fremden Film bewerben, so wie sie Eigenproduktionen bewerben. Es ist schwierig.
Nee, und ich glaube auch, dass die Zeiten vorbei sind, dann sollte man sich selber, auch als cinephiler Mensch, darf man sich da nichts vormachen. Also die Zeiten, wo die Leute in Scharen ins Kino gegangen sind, die sind vorbei. Das hat übrigens nicht nur mit Corona, hat auch was mit Corona zu tun, aber natürlich nicht nur mit Corona, weil die Zahlen in den Kinos waren auch vor der Pandemie schon schlechter oder rückläufig, stark rückläufig. Das liegt einfach auch an veränderten Sehgewohnheiten und an anderem Konsumverhalten, dass das Kino eben nicht mehr der einzige Ausspielort für Filme oder für generell die audiovisuelle Vermittlung von bestimmten Themen ist. Und das wird es auch nicht mehr werden. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Es wird anders werden. Es wird bestimmte Formate geben, die werden im Kino weiter funktionieren. Ich bin mir auch sicher, dass künstlerische Filme nach wie vor ihren Platz im Kino haben werden, aber es wird in einer anderen Größenordnung sich abspielen. Und da gibt es ja auch schon seit längerer Zeit eine Debatte darüber, was das eigentlich tatsächlich dann auch für die Filmförderung oder für die Umstände bedeutet, unter denen Filme gemacht werden. Weil das ist kein in Deutschland noch nie ein Geschäft gewesen, was sich aus sich selbst herausgetragen hat, was sozusagen immer nur über Subventionierung funktioniert hat. Und da muss man einfach schauen, was will man denn in Zukunft eigentlich auch noch haben an Filmen, die dort im Kino gezeigt werden sollen. Weil momentan haben wir das Gefühl, dass wir, mein Eindruck zumindest, ein riesiges Überangebot an Filmen gibt und kein Markt, der in der Lage ist, diese Filme noch aufzunehmen, jenseits der Festivals. Die Festivals sind ja mittlerweile schon zum eigentlichen Ort der Kinokultur geworden, weil viele Filme dort überhaupt nur noch zu sehen sind, danach nicht mehr ins Kino kommen oder nur für einen Tag, ein, zwei Tage, eine Woche maximal im Kino zu sehen sind und gar keine Chance mehr haben, dort einen Film, noch ein Publikum zu finden. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass bestimmte Filme sehr viel besser beraten wären, wenn sie gar keinen Kinostart mehr hätten, sondern wenn sie tatsächlich ihre Auswertung eher auf einer Streaming-Plattform finden, wo sie dann auch tatsächlich die Chance haben, länger überhaupt erstmal ein Publikum zu erreichen. Wenn ein Film im Kino ist und er startet am Donnerstag und am Sonntag muss der Kinobetreiber entscheiden, spiele ich den jetzt noch länger oder nicht, und er hat bis dahin noch überhaupt kein Publikum erreicht, ja, da kommen schon wieder 14 neue Filme am nächsten Donnerstag. So wird das System nicht mehr funktionieren.
Spielt vielleicht dann auch so, sind dann so, kommen dann so Gedanken, die es jetzt in den USA schon ab und zu mal gibt, wieder an die Oberfläche, sowas wie, dass es Filme geben könnte, die durch Crowdfunding zum Beispiel eine Startfinanzierung bekommen haben oder die sich dann im Nachhinein über Spenden finanzieren auf bestimmten Plattformen. Ich meine, es gibt Filmschaffende, die irgendwie auf Vimeo ihre Filme veröffentlichen, und dann halt mit 2,99 pro Watch sozusagen ein bisschen Geld verdienen. Damit finanziert man jetzt keine 500 Millionen Marvel irgendwas, klar, aber vor allem kleinere Produktionen, vielleicht auch dokumentarische Produktionen. Ja, das ist
Ja, aber die
spannend.
Frage ist, wie finden die dann noch ihren Weg an die
Ja.
Öffentlichkeit? Also man hat jetzt ja, um den Bogen zurückzumachen zu im Westen nichts Neues, hat man ja auch gemerkt, wie viel Geld auch Netflix in eine Werbekampagne gesteckt hat, um einen Film auch entsprechend öffentlich zu pushen, dass er auch in die entsprechenden Kanäle kommt, rezensiert wird an den entsprechenden Stellen, auch den entsprechenden Gremien rechtzeitig vorliegt. Das muss alles angeschoben werden, wo früher, wo der Markt kleiner war, früher war war nicht alles besser, aber es gab eben doch leichtere Möglichkeiten, Aufmerksamkeiten für einen Film zu schaffen. Heutzutage ist das extrem schwierig geworden. Filmkritik ist ein zurückgehender Markt, damit kann man kein Geld verdienen oder sich irgendwie am Leben erhalten, und auch in den Feuilletons wird der Platz für die Filme immer kleiner. Es gibt nicht mehr diesen Stellenwert in der Öffentlichkeit, und dementsprechend ist es auch schwieriger für Filme, die es durchaus wert wären, von einem größeren Publikum gesehen zu werden, überhaupt erstmal so über eine Wahrnehmungsschwelle hinauszukommen, dass man überhaupt weiß, okay, da läuft gerade ein Film im Kino, den finde ich spannend, den möchte ich gerne sehen, ne? Muss man erstmal drauf kommen. Und da, das hat Netflix eben jetzt zuletzt bei den Produktionen, wo es dann wirklich wichtig war, haben die das eben schon ganz gezielt angeschoben, weil die merken natürlich auch, ne, in gewissen Ländern ist der Markt inzwischen gesättigt, noch mehr Kunden kann man dort nicht akquirieren für das eigene Angebot. Die brauchen inzwischen auch ihre Aushängeschilder, damit irgendwie die Kunden auch irgendwie dauerhaft dabei bleiben, und dazu brauchen sie exklusive Angebote, die sie eben ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Die werden auch gucken, dass sie sich natürlich das Potenzial für bestimmte Filme sichern, dass sie die bei sich behalten und so etwas wie Im Westen nichts Neues dann eben als Netflix-Produktion bei den Oscars ins Rennen geht, ja, und nicht als Kinofilm.
Das ist wahrscheinlich auch ganz interessant, ne, dass die dann wahrscheinlich Netflix gesehen hat, da ja viel funktioniert, deutsche Geschichten, deutscher Stoff, der basiert auf irgendwie auf einem Roman, der ist wichtig irgendwie, der oder der erscheint wichtig. Sowas wollen wir dann mit sehr, sehr viel Geld unterstützen und übernehmen quasi das, was früher dann vielleicht dann großes Filmproduktionsstudio gemacht hat.
Ja, aber auch, die haben es ja auch in vorhergehenden Jahren, es muss gar nicht immer nur Geschichte sein, ne? Sowas wie Roma von Alfonso Cuarón, der bei den Oscars in Venedig erfolgreich war und dann bei den Oscars erfolgreich war, aber auch eine Netflix-Produktion, Marriage Story. Also es gab schon einige Fälle, wo inzwischen bei vielen Regisseuren offenbar tatsächlich eher das Vertrauen da ist, zu einem Streaming-Anbieter zu gehen. Ich hätte das vor ein paar Jahren auch noch nicht für möglich geachtet. Ja, dann kam selbst Martin Scorsese und hat The Irishman für Netflix gemacht, nicht fürs Kino, für Netflix, ja, also wo man irgendwie dachte, Martin Scorsese, also wo gibt's noch andere Leute, die das Kino so verehren und die dann am Ende auch gesagt haben, ja, aber die Finanzierung hat er in den USA nur auf die Beine stellen können, weil eben der Streaming-Anbieter mit eingestiegen ist in den Film. Der hatte seine Kinopremiere, klar, aber es bleibt dabei, ne? Da hat sich was verschoben in dem Segment.
Ja, die Zeit ist ja auch, glaube ich, bei Netflix, es wird auch ein bisschen enger, der Geldbeutel, da ist man ja auch nicht mehr ganz so freiläufig. Das hat auch mal der CEO, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass solche Dinge halt wie Irishman, die, glaube ich, 160 Millionen gekostet haben aufgrund der Verjüngungstechnik, dass man das auch jetzt vorsichtiger damit ist und halt nicht mehr großen Regisseuren einfach so einen Blankoscheck gibt. Aber trotzdem, man sieht jetzt auch an Wir im Westen nichts Neues, dass es dann trotzdem auch so eine großen Stoffe dann trotzdem immer noch das Geld bekommen. Aber ganz so einfach wie jetzt vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren ist es dann auch nicht mehr.
Wobei Im Westen nichts Neues, der Sonderfall, also nochmal ein bisschen Sonderfall ist, gut, für einen deutschen Film ist er schon in der oberen Preiskategorie, ja, aber für Netflix ist der ja günstig gewesen.
Das stimmt.
Also ja, in der Produktion, der hat ja, weiß ich, 17 Millionen gekostet oder
17,
so.
17,
ja. Ich glaube nur 17 oder so. Das sieht auf jeden Fall viel teurer, ne, aus.
Ja, also so ein Red Notice, glaube ich, der man quasi, den jeder schon vergessen hat in dem Moment, wo er ihn sich angeschaut hat, der hat, glaube ich, mehrere hunderte Millionen auf jeden Fall, oder 150, 160, und Irishman, wie gesagt, ja auch. Mhm. 20 Millionen.
20 okay. Millionen US-Dollar.
Das ist schon wirklich für Netflix-Film tatsächlich sehr billig. Ja. Deswegen, ja.
Aber würdet ihr denn jetzt eine Prognose abgeben, mit wie viel Oscars geht und Im Westen nichts Neues am Ende tatsächlich aus der Preisverleihung raus?
Tja. Also ich glaube, auf der technischen Seite wird da wahrscheinlich einige gewinnen, so dieses Sound-Editing.
Ich könnte mir Filmmusik auch gut vorstellen.
Auch das generelle, der generelle Schnitt, sicherlich auch.
Ja, ich sehe aber tatsächlich auch nur bei den technischen Sachen. Also ich glaube, er hat eine gute Chance, da irgendwie vielleicht am Ende irgendwie mit 3, 4 Oscars für die technischen Aspekte rauszugehen. Da gibt es ja immer Soundschnitt und solche Geschichten, ne, wo man irgendwie gar nicht so genau weiß, nach welchen Kriterien wurde da am Ende gewählt. Aber ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, er ist jetzt am Ende wirklich der große Gewinner dieser Oscar-Verleihung.
Also ich könnte mir, also bester fremdsprachiger Film könnte ich mir auch noch vorstellen. Da hat sicherlich der argentinische Film, der hat ja Golden Globes dann, glaube ich, gewonnen. Der ist sicherlich der größte Konkurrent, weil er auch einen geschichtlichen Aspekt hat, wo es dann auch so um die...
Ja, gibt es auch noch andere, sind auch noch andere Konkurrenten mit im Rennen. Auch der ist nicht, also der Oscar ist nicht sicher in meinen Augen. Und ob er jetzt, also gerade bei den ganz großen Kategorien, ich meine, da ist auch immer noch The Fablemans von Steven Spielberg mit im Rennen. Everything, Everywhere, All at Once hat auch ein hervorragendes Marketing in den USA. Also ich bin neugierig. Ich wäre auch am Ende nicht überrascht, überrascht, wenn er der große Verlierer dieser Oscar-Verleihung sein sollte, wo am Ende irgendwie alle jetzt denken, er räumt da irgendwie ab und am Ende ist es dann nicht so.
Kann gut passieren. Also bester Film würde er, glaube ich, auf keinen Fall bekommen. Das kann ich mir ehrlich gesagt
nicht. So, glaube ich, so schlecht, glaube ich nicht. Ich glaube, gerade durch den realen Ukraine-Hintergrund, das war auch ein paar Mal schon bei den Oscars so, dass solche realen Ereignisse durchaus nochmal einen Einfluss drauf oder gefühlten Einfluss darauf hatten. Ich würde jetzt nicht ganz abschreiben. Ich könnte mir auch schon durchaus vorstellen, dass er doch dann
Ich glaube,
zwei große Oscars.
Egal wie viele Oscars er gewinnt, auch selbst wenn er gar keins gewinnt, das ist auf jeden Fall trotzdem der erfolgreichste Film, der erfolgreichste deutsche Film der letzten paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, weil allein das für 9 Oscars nominiert, wann hat das überhaupt schon mal ein deutscher Film geschafft? Ich glaube nicht. Und alle anderen Awards, die er schon bekommen hat. Es ist auf jeden Fall eine spannendere Oscar-Verleihung als in den letzten Jahren, habe ich den
Eindruck. Ja, also in den letzten 2 Jahren, das auf jeden Fall, letzten 3 Jahre. Deswegen, wenn er auch gewinnen sollte, dann wird es sicherlich auch nochmal noch größere Diskussionen hier in Deutschland, aber auch international geben, ob das denn, wie verdient das denn ist und was die vielleicht auch Probleme sind an diesem Film, was man
auf jeden Fall. Wobei mein Eindruck ist im Moment eher, alle sind so froh darüber, dass ein deutscher Film mal irgendwie so viele Oscar-Nominierungen bekommen hat, dass die gar keine Kritik mehr daran hören wollen. Also da sind die Leute, die dann, so wie ich jetzt irgendwie gerade vorhin auch versucht haben, da so ein bisschen differenzierter drauf zu blicken. Das sind, glaube ich, das sind eher so randständige Stimmen. Jeder freut sich darüber, wenn der Film erfolgreich ist. Vor allem die Kinos, dass sie dann etwas zeigen können, wo 9 Oscars auf dem Filmplakat drauf abgebildet sind, selbst wenn es am Ende nur Nominierungen sind. Die Kinos sind immer froh, da im Moment sehr, sehr froh darum, wenn irgendwie etwas sich erfolgreich ans Publikum vermarktet.
Und darauf kann man sich ja dann vielleicht einigen, dass dann zumindest vielleicht dann mehr Leute ins Kino gehen, die sich den vielleicht nochmal anschauen.
Definitiv. Ich bin bei dem Film auf was anderes sehr gespannt, und zwar, ob man in 10 Jahren sich noch, wie man sich in 10 Jahren an den Film noch erinnern wird, ob er in 10 Jahren noch eine Rolle spielt oder ob er dann doch so sehr sich auf diese Ästhetik zurückgelehnt hat, dass er in 10 Jahren nicht mehr geschaut werden will, weil er irrelevant ist vielleicht. Also ich habe Stonk 30 Jahre nach Erscheinen gesehen und ich fand den Film trotzdem noch hochaktuell, toll gedreht, er funktioniert immer noch von vorne bis hinten so. Ob das im Westen nichts Neues schaffen kann, würde ich mal in Frage stellen.
Also Andreas Kilpert in der FAZ gesagt, er sei nur eine Fußnote in der Geschichte der wirklich herausragenden Filme, die sich mit dem Krieg auseinandergesetzt haben. Das ist auch ein bisschen gewagt, aber das kann man jetzt noch nicht sagen, ne, ob da was bleibt oder nicht. Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, dass er nicht diese Zäsur hinterlassen wird, die Louis Milestones Film 1931 hinterlassen hat oder die Full Metal Jacket oder wirklich Ivans Kindheit, über den wir vorhin gesprochen haben, hinterlassen haben. Das waren andere Saisonen.
Vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Schön, mal über den Film noch mal ein bisschen ausführlicher zu reden.
Ja. Hat Spaß gemacht.
So, jetzt haben wir aber auch wirklich
keine irgendwelche Aspekte noch am Film mehr oder generell den deutschen Geschichtsfilm. Ich glaube, das hat Thema haben wir jetzt komplett durch. Also
abgehandelt. Nein. Vielleicht habt ihr ja andere Meinungen. Ne? Also vielleicht sagt ihr ja, hey Mensch, ich habe bei Im Westen nichts Neues noch was ganz anderes gesehen oder da kann ich mit euch überhaupt nicht d'accord gehen oder ihr kennt vielleicht oder ihr fandet einen der deutschen Geschichtsfilme vielleicht besonders gut, den wir jetzt
oder besonders furchtbar
negativ erwähnt haben oder positiv.
Jetzt hat zum Beispiel Stonk, den Film haben wir jetzt ja auch sehr gelobt, auch ich finde den super, der ist jetzt auch im Lichte jüngster Erkenntnisse über die Hitler-Tagebücher, dass da doch laut Recherchen des NDRs zum Beispiel da auch Nazi-Netzwerk dahinter steckte, die halt schon
hinter versucht, dem Fälscher Kujau,
in dem Fälscher und quasi das Geschichtsbild, was in den gefälschten Hitler-Tagebüchern drin steckt, dass das nicht einfach mal so eine lustige Geschichte quasi ist, sondern da wirklich auch versucht wurde, aktiv einzugreifen, dass das da jetzt der Film auch nochmal schlechter wegkommt, weil er diesen Aspekt natürlich nicht mit reinbringt, aber natürlich auch, dass dann der Konrad Kujau, der Fälscher, schon immer etwas zu nett dargestellt wurde. Da habe ich zum Beispiel diesen Vorwurf auch schon gelesen, dass man diesen Film das durchaus machen kann. Auch eine spannende Diskussion, deswegen merkt man auch, dass gerade solche geschichtsträchtigen Filme, die sind natürlich auch immer in dem Zeitgeist, finde ich natürlich immer schon, die Diskussion auch immer im Zeitgeist. Das tut manchmal Film gut, auch manchmal nicht so. Ja. Deswegen auf jeden Fall sehr spannend und deswegen ist das auch ein Thema, glaube ich, was uns auch noch lange beschäftigen wird.
Nicht beschäftigen wird uns heute allerdings die Nachrichtenlage, was die Filmlandschaft angeht. Wir zeichnen die Folge so weit vor den Oscars auf, dass es keinen Sinn ergeben würde, jetzt irgendwelche News zu erzählen. Also die Rubrik, was gab es sonst noch, entfällt heute. Ersatzlos, wird gestrichen.
Wird gestrichen. Einstimmig wurde entschieden.
Einstimmig wurde das entschieden. Nächste Woche gibt es wieder die neuesten Nachrichten. Und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss.